hatte ich meinen ersten Bar-Piano-Job. So, yes. Ja, ja. Und so hat es eigentlich angefangen. Und da waren dann ganz viele Leute, die mich immer so ermutigt haben, gesagt, ja, Sophia, du musst doch Musik studieren. Und da habe ich dann überhaupt zum ersten Mal so drüber nachgedacht, ja, vielleicht muss ich doch Musikerin werden. Mhm. Aber das hat auch alles seine Zeit gebraucht. Also bestimmt 2 Jahre, bis ich dann letztendlich mich dazu entschlossen habe, das zu machen.
Ja.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser.
Moin und herzlich willkommen zum Jazz Moves Schnack, dem Podcast über Jazz und darüber hinaus vom Jazzbüro Hamburg. Mein Name ist Stefanie Lottermoser und ich darf hier in regelmäßigen Abständen mit Akteuren und Akteurinnen aus der Hamburger Jazzszene und immer wieder auch darum herum sprechen. Und die Musikerin, die heute bei mir zu Gast ist, war schon sehr lange eingeladen. Sie ist aber oft sehr beschäftigt, was man auch immer in den Hamburger Jazz-Club-Kalendern lesen kann. Und ich freue mich sehr, dass es heute endlich geklappt hat. Herzlich willkommen, Sophia Oster.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Endlich. Ich weiß, zuletzt habe ich dich, glaube ich, auch noch unverschämterweise sehr knapp vor Weihnachten angeschrieben.
Stimmt, ja. Ja, da habe ich es irgendwie echt nicht einbauen können.
Da war ich auch dann selber zu spät dran, aber ein Versuch war es wert und heute hat es jetzt immerhin geklappt.
Genau.
Du bist jetzt gerade erst wieder nach Hamburg zurückgekommen vor kurzem. Du warst gerade in Brasilien,
genau.
Habe ich auf Instagram verfolgt mit traumhaften Fotos.
Ja, es war wunderschön.
Was war der Ausschlag dafür oder wie ist es dir da ergangen?
Der Ausschlag, der war tatsächlich, dass ich so überarbeitet war, dass ich gedacht habe, ich muss weg. Ich habe irgendwie das ganze Jahr noch keinen Urlaub gemacht. Und dann habe ich erst überlegt, ob ich auf eine einsame Insel fahre. Und da ich lerne seit 3-4 Monaten jetzt Portugiesisch und dann hat es irgendwie Klick gemacht, dass ich merke, ich glaube, ich muss doch nach Brasilien fahren, das macht am meisten Sinn gerade und ich beschäftige mich so viel mit der Musik und mein Schlagzeuger aus meiner Band ist ja auch Brasilianer und wir haben viele tolle…
Rafa Müller ist das,
genau, und wir haben sowieso einfach total liebe viele Brasilianer, gerade hier in Hamburg in der Szene, was total schön ist und bereichernd und dann war das einfach so, ach ja, ich glaube, jetzt wird es Brasilien. Hatte dann auch einen Brasilianer noch kennengelernt, Joao Machala, spielt Posaune und der hat mich dann auch eingeladen, ein Konzert mit ihm zu spielen. Also das war dann irgendwie so doppelt schön. Ne?
Toll,
also die Musik dort dann auch noch ganz genau und mitzuerleben und aber gleichzeitig dann auch einfach runterkommen und Urlaub machen, war irgendwie eine schöne Balance dann.
Das glaube ich. Singst du auch schon Stücke auf Portugiesisch?
Ja, das mache ich schon seit ein paar Jahren und jetzt aber verstehe ich so langsam auch die Texte. Also damals habe ich das echt rein phonetisch gemacht und natürlich, du übersetzt dir dann den Text und so, aber wirklich viel hängen geblieben ist da nie und jetzt lerne ich die Sprache seit, wie gesagt, 4 Monaten und das macht total Spaß, jetzt einfach da so ein bisschen tiefer reinzugehen und die Sprache ist auch einfach so
wunderschön.
Schön.
Das stimmt und auch es gibt so viele Jazz-Standards natürlich, die im Original auf Portugiesisch sind, die ganzen Antonio Carlos Jobim-Stücke schon alleine und auch mal unabhängig von Girl from Ipanema.
Ja, voll.
Aber ich fand es schon immer total beeindruckend. Also ich habe das auch schon gemacht, aber ich finde es krass, wenn Sänger und Sängerinnen phonetisch einfach die Stücke merken und man eigentlich trotzdem das Gefühl hat, die wissen ja gerade, was sie singen. Also man hat sich den Text vielleicht auch mal in Übersetzung durchgelesen. Aber ich finde es beeindruckend, wie das funktioniert, sodass das Gehirn das kann, sich einfach dann quasi Worte zu merken, wo man in dem Moment nicht weiß, was das ist.
Ja, voll. Es braucht auf jeden Fall aber länger zum Auswendiglernen. Das habe ich gemerkt. Also ich brauche dann bestimmt einen Monat, bis ich den Song mir wirklich mal gemerkt habe, weil ich ja die Wörter dann nicht kenne.
Ja.
Und so. Genau.
Sehr schön. Ja. Ganz am Anfang unserer Sendung stellen wir unsere Gäste immer vor und wir haben auch über dich einen kurzen Text vorbereitet, den Felix Tenbaum jetzt für uns vorlesen wird. Bitte sehr.
Sophia Oster wurde 1993 in Ludwigsburg geboren und begann mit 7 Jahren Klavier zu spielen. Nach 10 Jahren klassischer Ausbildung und zahlreichen Auszeichnungen, unter anderem bei Jugend musiziert, dem Stuttgarter Matthäus Klavierwettbewerb und dem Tonkünstlerverband, wurde sie zunehmend vom Jazz fasziniert. Von 2016 bis 2021 studierte sie dann Jazzklavier und Gesang an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg bei Buggy Braune und Ken Norris. Außerdem nahm sie Unterricht bei international renommierten JazzmusikerInnen wie Dina DeRose, Chris Cheek und Bill Lohr. 2018 war sie die erste Stipendiatin aus dem Bereich Jazz der Hamburger Franz Wirth Gedächtnisstiftung. Bisher sind 2 Alben unter ihrem Namen erschienen, All Smiles im Quartett und Jubilation im Quintett. Mit beiden Besetzungen ist sie sehr regelmäßig live auf Tour zu erleben. Darüber hinaus spielte sie schon mit Jazzgrößen wie zum Beispiel Nils Landgren und Adrian Cox.
Stimmt das alles so? Haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du was hinzufügen?
Wann kommt
das dritte Album?
Das ist tatsächlich, das ist gut, dass wir den Podcast jetzt machen. Das ist schon eine kleine Ankündigung. Ist geplant im Oktober. Also wir nehmen auf in der Fattoria in Osnabrück.
Sehr schön.
Freue ich mich total drauf. Es wird echt wieder Zeit. Gerade auch, weil ich ja jetzt, ich habe ja eigentlich immer im Quartett gespielt oder Quintett wie auf dem ersten Album. Aber jetzt hat sich das irgendwie nochmal neu formiert und ist eine ganz feste Besetzung geworden. Wir spielen jetzt seit 1,5 Jahren zusammen und zwar mit Konstantin Herleinsberger am Saxophon. Er spielt auch Flöte, Paul Immer am Kontrabass und Raphael Müller, haben wir vorhin schon erwähnt. Und das hat sich zufällig ergeben und ich bin so, so happy mit dieser Besetzung. Ich habe so lange nach einer Besetzung gesucht, wo ich wirklich denke, ich möchte jetzt eine Working Band draus machen und zusammenbleiben. Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, ne? Dass ich da irgendwie so ganz lange auf der Suche war. Und jetzt merke ich irgendwie, ich bin mit der Band erstmal so angekommen.
Super. Genau. Das ist toll, dass du dir die Zeit nehmen konntest, auch unterschiedliche Besetzungen
auszuprobieren. Voll, das war auch ganz wichtig. Ja.
Und auf deiner Homepage ist auch noch ein International Quartett mit Bill McHenry und Jorge Rossi drauf.
Genau.
Mit Jorge hast du ja auch vor 2 Jahren beim Jazz Open ein wunderschönes Konzert gespielt.
Ist schon 2 Jahre her oder war das letztes Jahr?
Nee, letztes Jahr.
Das war letztes Jahr,
quasi die vorletzte Ausgabe.
Stimmt, genau.
Es war gerade erst Festival, letztes Jahr.
Ja.
Und dann ist quasi das andere Quartett, das aufgeführt, das ist die Band, die jetzt
Genau. Ja, mit Jorge und Bill würde ich auch super gern wieder in Zukunft spielen.
Ja.
Ne, aber das alles hat seine Zeit, ist so mein Lebensmotto geworden.
Klar.
Also das wird auch wieder kommen. Und jetzt gerade ist erstmal das irgendwie so im Fokus und dann mal schauen, was die nächsten Jahre so bringen.
Ja. Aber es ist so viel wert, einfach so eine eingespielte Besetzung aufzubauen.
Oh, das merke ich jetzt erstmal.
Da ist ganz viel einfach klar, man muss nicht drüber reden. Und auch wenn man dann miteinander unterwegs ist und so, also auch jenseits der Bühne.
Ja, total.
Das macht einfach wahnsinnig viel aus. Ich sehe das auch immer als großes Geschenk, wenn sowas einfach mal für eine ganze Weile bleibt. Ich meine, man weiß nie, was bei jeder einzelnen Person passiert oder ob jemand umzieht oder irgendwie was einen anderen Gig hat oder eine andere Band, die auf einmal irgendwie 80 Konzerte im Jahr spielt, weiß man nicht.
Ja, genau, will ich auch irgendwie noch gar nicht dran denken, weil bei mir die Band ist, das Schöne ist auch dran, dass, ich meine, Raphael Müller, der ist 24 gerade geworden und Paul ist, ich weiß nicht, ich glaube 67, glaube ich, darf das hier sagen. Er steht dazu und das ist
kannst auch piepen.
Kannst es auch piepen, genau. Nee, aber das passt irgendwie so schön zusammen, dass wir irgendwie so diese verschiedenen Generationen da haben, aber gerade deswegen, bei Raphael, ich weiß ja nicht, was sein Lebensweg sein wird. Es kann ja sein, dass der irgendwie in 2 Jahren, wenn er fertig mit dem Studium ist, seinen Master ganz woanders macht und dann wird es auch wieder neue Möglichkeiten geben, aber das ist dann und jetzt ist jetzt.
Klar.
Daher,
total, um Gottes Willen. Ja. Das, ich weiß noch, als ich meine erste Band gegründet habe, während meines Studiums in München, dachte ich auch so, ich will eine Band haben, so wo alle zusammen Also klingt so im Nachhinein, klingt es mal nicht naiv, aber so, wo alle zusammen Bock haben, das zu machen. So
Voll,
halt so eine Band. So,
total.
Ich wollte nicht, mein erster Gedanke war nicht, ich will eine Solistin sein, die eine Begleitband hat. Und da muss auch nicht mein Name draufstehen, sondern ich will eine Band haben.
Kann ich total verstehen. Ja.
Und sehr schnell habe ich einen anderen Weg eingeschlagen. Also nichts gegen die Jungs, mit denen ich damals gespielt habe, aber das hat einfach aus verschiedensten Gründen so für mich auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich bewundere Projekte wie zum Beispiel Lake Street Dive in den USA. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ich nicht,
Die haben, glaube ich, gemeinsam in Berkeley vielleicht sogar studiert und haben jetzt die machen so eine Mischung aus Jazz, Pop, vielleicht auch ein bisschen Country, Indie. Mhm. Und die spielen akustische Musik. Die haben auch schon mehrfach in Europa getourt. Die sind in den USA ultra erfolgreich.
Ja.
Und die sind einfach so eine Band, die im Studium angefangen hat. Aber keine Ahnung, für wie viele das jemals passiert. Aber
ja, voll. Ich glaube auch, das ist einfach voll das Geschenk. Also man sieht es ja immer wieder irgendwie, dass es solche Bands gibt. Aber ne, ich denke dann halt, okay, das war jetzt halt nicht mein Weg und das ist auch in Ordnung irgendwie. Ich habe halt viel ausprobiert bis jetzt und jetzt habe ich ja was gefunden erstmal. Also ich sehe es total als Geschenk an.
Ich habe auf deiner Wikipedia-Seite. Ja. Du hast gerade erzählt, du weißt nicht, wer die gemacht hat.
Ich weiß es wirklich nicht, aber ich fand es echt cool.
Also danke an die Person, genau, die das initiiert hat. Das muss jemand sein, der dich vielleicht gut kennt oder ich weiß nicht, aus welchem Interview das stammt. Ja. Vielleicht war es deine Schwester.
Ja, weil wer weiß.
Auf der Wikipedia-Seite steht, du hast Jazz kennengelernt, weil deine Schwester in einer Big Band gesungen hat und dich dazu inspiriert hat. Wer könnte
spannend.
Das wissen?
Wer könnte das gewesen sein? Okay, das spricht mir nervt. Viele aus Süddeutschland, würde ich mal sagen. Vielleicht, ja, mal sehen. Naja, auf jeden Fall stimmt das. Meine Schwester, die hat auch Klavier. Also ich habe zwei Schwestern und einen Bruder.
Und das wievielte Kind bist
Ich bin
du?
Das dritte Kind.
Ja.
Und meine große Schwester, die hat auch Klavier gespielt, so wie ich. Wir haben beide circa 10 Jahre Klassik bei der gleichen ungarischen Lehrerin gemacht und gespielt. Und sie ist dann irgendwann zum Jazz gewechselt. Und ich als jüngere Schwester, ich wollte natürlich auch immer alles machen, was die Ältere macht. Ich war damals ein bisschen neidisch dann auch, dass sie dann irgendwie schon diese coole Musik spielen durfte, ne, die wir bis dahin eigentlich gar nicht kennengelernt hatten. Und ich erinnere mich da noch dran, wie sie dann bei einem Big Band Konzert gespielt hat und mich hat es total umgehauen, diese neue Klangwelt. Also ich war voll perplex. Es waren einfach so viele Harmonien und Klänge, die ich sonst nicht gekannt habe, ne, aus der Klassik. Das war halt alles immer so klassisch, ne? Und dann auf einmal so, es hat mich total umgehauen. Ja. Genau.
Und wie bist du dann zum Jazzgesang gekommen? Hast du dann zuerst Jazzklavier gespielt oder hast du direkt auch gesungen?
Ich habe zuerst Jazzklavier gespielt, würde ich sagen. Also ich habe mit 17 gewechselt von meiner klassischen Lehrerin zu meinem ersten Jazzlehrer bei uns im Städtchen. Also wir haben in Kleinsachsenheim bin ich groß geworden und das ist eine Stadt von, weiß jetzt nicht, 3.000 bis 5.000 Einwohner vielleicht.
Bei Ludwigsburg in der Nähe.
Bei Ludwigsburg in der Nähe, genau. Und da in der Nebenstadt, sage ich mal, habe ich dann den ersten Unterricht gehabt. Und das war auch total schön. Ich habe da ein paar schöne Grundlagen gelernt, habe das dann aber auch erstmal wieder so ein paar Jahre aus den Augen verloren auch, ne? Weil ich dann auch erst was anderes machen wollte. Ich wollte Ärztin werden, erst Medizin studieren.
Ah, wow.
Genau, also ich habe immer Musik gemacht, aber ich wollte Musik nie zum Beruf machen.
Ja.
Ne? Mit 15 hätte ich so ein Jungstudium machen können, wurde mir angeboten an der Hochschule in Stuttgart, aber klassisches Klavier. Und da hat meine damalige Lehrerin mich so vor die Wahl gestellt, ja, entweder du machst das jetzt und
entweder
übst.
Nur noch üben.
Genau, das war wirklich so. Also entweder du übst jetzt 6 Stunden am Tag oder du machst es halt nicht.
Ja.
Und für mich war damals das, weil ich mich da irgendwie schon, ich habe so viel geübt als junges Mädchen, war so fleißig und da war dann irgendwie mehr so an Wochenenden weggehen mit Freunden wichtig.
Ja.
Ne, mit 15, 16 hat es dann irgendwie so angefangen, ganz natürlich. Und dann habe ich mich ganz klar dagegen entschieden, habe auch gesagt, nee, ich werde nie Berufsmusikerin. Und jetzt bin ich hier irgendwie. Ne? Aber das hat auch irgendwie seine Zeit gebraucht eben. Ne? Ich habe irgendwie vieles ausprobiert, habe in Krankenhäusern gearbeitet, habe eine Ausbildung angefangen zur Kinderkrankenschwester und habe aber nie die Musik aus dem Auge verloren. Also ich habe immer irgendwie in so Laien-Big Bands gespielt, aber auch sehr gute und war einfach immer so in Berührung mit Musik und auch mit der Kirche. Ich bin in der Baptistengemeinde groß geworden. Gab es auch immer Musik. Also ich habe mindestens 1-2 Mal im Monat da Musik gemacht und Klavier gespielt und da auch so ein bisschen angefangen mit Improvisation und selbst so ein bisschen was oder kreativ sein.
Mhm.
Ja, das habe ich nämlich bei meiner klassischen Klavierlehrerin nie gemacht. Also
okay.
Das war so ein bisschen, hat sie immer so ein bisschen belächelt, ohne sie da jetzt irgendwie blöd darstellen zu wollen. Aber
sie
war halt,
das
ist einfach so, genau. Ja, die war einfach pur Klassikerin bis dahin.
Naja, es gibt ja auch an vielen Musikhochschulen in Deutschland tiefe Gräben zwischen den Klassik- und den
Jazzabteilungen.
Das kann man, glaube ich, nicht beschönigen.
Ja,
das ist
das
die Realität.
Das stimmt.
Aus Gründen, die jetzt ich noch nie verstehen konnte, aber da gibt es einfach Vorrechtbehauptungen.
Ja.
Und was halt, also alleine in der Musikverwertung wird ja unterschieden zwischen ernsthafter Musik und Unterhaltungsmusik. Ein Konzept, das vielleicht auch mal überdacht werden könnte.
Ja.
Und ich weiß noch, ich habe einmal versucht, bei der GEMA eins meiner Stücke als ernsthafte Musik einstufen zu lassen. Eines meiner frühen Werke, weil die Musik, die ich heute schreibe, also ist ja wirklich nah an der Popmusik. Was ja trotzdem nicht heißt, dass das nicht irgendwie,
ist
ernsthaft.
Klar.
Aber dann hat mir ein Kollege, der dieses Prozedere mal durchgemacht hat, hat mir von dem Vorgang erzählt und wie da wirklich eine Riesenkommission saß und mit Partitur und er erklären
Wahnsinn.
Musste, warum das jetzt qualifiziert ist, weil man bekommt mehr Geld für ernsthafte Musik, ganz einfach.
Ja.
Ernsthafte Musik wird besser verwertet als Unterhaltungsmusik. Mag sein, dass, wenn man die Extreme sich anschaut, manche Stücke aus der neuen Musik im Entstehungsprozess natürlich komplexer und zeitaufwendiger sind, mhm, als vielleicht manches ganz am anderen Ende, wenn man vielleicht in, ich sag mal, sehr flache Unterhaltungsmusik geht, ich nenne es gerade Namen. Das ist natürlich ein anderer zeitlicher und Produktionsaufwand dahinter, aber es gibt ja auch noch was dazwischen.
Klar.
Jazz wird aber meistens relativ schnell als Unterhaltungsmusik eingeordnet und ich glaube, das bringt natürlich dann solche Gedanken mit sich, dass vielleicht eins mehr wert ist, so weil es besser bezahlt.
Also ich finde es auch immer wieder krass, weil ich habe so ein paar klassische Freunde, also es gibt ja auch so ein paar Ausnahmen irgendwie,
zum Glück
wirklich Klassiker, die einfach das total toll finden, was wir auch machen, sich davon inspirieren lassen, wie auch wir uns ja von der Klassik inspirieren lassen. Also so soll das ja eigentlich im besten Fall auch sein. Und da finde ich es aber auch immer wieder spannend, wenn wir über Gagen reden, ne, mit den Klassikern, was die für ein Konzert nehmen und oder was die da überhaupt als unterste Grenze ansetzen, im Gegensatz zu unseren Konzerten, wo wir ja immer noch oder manchmal Gigs spielen, wo wir halt irgendwie einen Fuffi kriegen.
Ja.
Natürlich, ne, also hoffentlich nicht mehr so viel und ich mache das auch nicht mehr so viel wie früher, weil ich ja auch dann irgendwie jetzt so nach vielen Jahren Musik schon so meine Standards so ein bisschen nach oben setzen möchte.
Sollte man auch.
Ja. Und versucht dann schon auch immer wieder an diese Grenze oder an diese 300 Euro, die ja da so
empfohlen werden,
dranzukommen. Aber das bei den Klassikern, das fängt viel weiter. Also das fängt eigentlich Minimum bei 800 an für ein Stundenkonzert, ne, für eine Stunde. Also das ist schon krass, irgendwie, was das für Unterschiede sind.
Das stimmt, das stimmt.
Ja.
Und eben das bringt dann mit sich, worüber wir gerade gesprochen haben, dass dann natürlich auch an Musikhochschulen da schon natürlich Klassiker und Jazzer vielleicht nicht so wirklich nebeneinander sind, sondern es da manchmal einfach Gräben gibt, die ich manchmal ein bisschen anstrengend finde.
Ja.
Aber ja. Du hast ja gesagt, dass du Ärztin auch gerne werden wolltest. Und ist das der Grund, warum du auch beim Roten Kreuz ein freiwilliges soziales Jahr gemacht hast?
Ja, genau. Also ich habe nach meinem Abitur, wusste ich nicht so genau, was ich werden möchte. Und dann habe ich mich tatsächlich, also ich bin erstmal ins Ausland.
Wohin?
Ich bin eigentlich durch die ganze Welt gereist.
Wow.
Australien, Thailand, Neuseeland, USA, Kanada, Island. Und Tahiti. Also war eine große Weltreise.
Wie lange warst du
unterwegs?
8 Monate
waren wir unterwegs. Das war super schön. Hat mir nicht ganz geholfen, mich zu finden, irgendwie, muss ich sagen. Aber ich hatte mich danach einfach mal für ein Praktikum im Krankenhaus beworben.
Aber war da im Ausland irgendwas dabei, wo du kurz dachtest, hier bleibe ich?
Also tatsächlich erste Woche Thailand, da habe ich gedacht, oh, finde ich so toll, das spricht mich so an, die Lebensfreude von den Menschen hat mich total fasziniert, habe ich noch nie so erlebt, was Menschen, die nichts haben und so glücklich sind und also so eine, was heißt glücklich, aber die haben so eine Lebensfreude und strahlen das aus, das hat mich ziemlich gekriegt damals, aber wir sind dann eben schnell weitergereist und da war es auch wieder schön, genauso wie jetzt mit Brasilien, war schön wieder heimzukommen auch irgendwann. Also irgendwas zieht mich auch immer wieder hier zurück. Auf jeden Fall habe ich dann ein Praktikum im Krankenhaus gemacht, weil mein Papa ist Arzt und dann habe ich das bei ihm auf der Station gemacht und das war total schön. Also 5 Wochen war ich da, glaube ich, und da habe ich dann irgendwie gedacht, ja, ich glaube, das ist es total, weil ich auch voll gut mit Menschen kann. Ich bin sehr hilfsbereit schon immer gewesen und das hat mich irgendwie, ja, hat mich total glücklich gemacht, dieses Praktikum. Und dann, weil mein Schnitt so schlecht war, ne, brauchst du einen gewissen NC, habe ich dann ein freiwilliges soziales Jahr noch gemacht beim Roten Kreuz, was auch super toll war. Bin ich ein Jahr Krankenwagen gefahren und tatütata. Und
das war bestimmt auch ereignisreich.
Das war auch ereignisreich. Also ich war 2 Monate, war ich auf dem Krankenwagen und den Rest habe ich Krankentransport gemacht.
Ja.
Das war dann eher nicht so spannend, ne? Da haben wir einfach Leute von A nach B gebracht, aber auch schön, ne? Einfach diesen Kontakt zu Menschen zu haben, das war für mich einfach schon immer toll. Und genau, dann bin ich wieder nicht ins Studium reingekommen und dann habe ich noch eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester angefangen in Tübingen.
Okay.
Um da einfach meinen Schnitt auch noch aufzubessern. Und dann wurde aber in der Zeit tatsächlich, weil ich einen Krankenpfleger kennengelernt habe, der hat mich Klavierspielen gehört, weil in so einem Krankenhaus in Stuttgart stand ein großer Flügel und da habe ich mich manchmal dran gesetzt.
Ja.
Und dann hat er meinen Namen aufgeschrieben und gemeint, ach, du musst mal in dem Hotel spielen und in dem Hotel und so. Und dann hat er mich da connected und dann hatte ich meinen ersten Bar-Piano-Job. So,
yes.
Ja, ja. Und so hat es eigentlich angefangen. Und da waren dann ganz viele Leute, die mich immer so ermutigt haben, gesagt, ja, Sophia, du musst doch Musik studieren. Und da habe ich dann überhaupt zum ersten Mal so drüber nachgedacht, ja, vielleicht muss ich doch Musikerin werden. Mhm. Aber das hat auch alles seine Zeit gebraucht. Also bestimmt 2 Jahre, bis ich dann letztendlich mich dazu entschlossen habe, das zu machen.
Ja. Auch. Mhm. Naja, aber so Bar-Jazz und Bar-Piano spielen, da lernt man ja auch viel so über das Jazzprogramm, finde ich. Ich habe das während meinem Studium in München wahnsinnig viel gemacht, zum Teil 3-mal die Woche.
Ja, krass.
Bar-Jazz gespielt.
Also das ist die beste Schule, sowas.
Voll, das war wirklich eine gute Schule. Man lernt wahnsinnig viele sehr unterschiedliche Menschen kennen, je nachdem, was das für Lokale sind, in denen man auftritt. Man lernt ein Riesenrepertoire einfach kennen. Und ja, je nachdem, du hast wahrscheinlich alleine viel gespielt,
ja,
ne?
Das wollte
ich war da mit einem Trio, mit Klavier und Kontrabass.
Ja, toll.
Und ich habe das total gerne gemacht.
Ja, bei mir war es, ich habe es auch gerne gemacht, aber mir hat das gefehlt, dass keine anderen Musiker dabei waren.
Verstehen.
Also ich spiele auch jetzt, ich kriege manchmal noch so Anfragen für Solo-Klavier, Bar-Piano auch, mehr auch Solo-Klavier-Konzerte.
Ja.
Da bin ich, ich sag mal, noch nicht, weil ich gerade das zu sehr genieße, irgendwie mit Leuten auf der Bühne zu stehen und mich da inspirieren zu lassen. Und das hat mich, also damals, also ich bin teilweise dann auch dran gesessen und hatte dann mal nicht so viel Spaß, ne, weil ich fand das so schwierig, mich aus mir selbst heraus zu inspirieren und klar, dann auch Hintergrundmusik, das ist auch nochmal was anderes, ne, als ein Konzert, macht was mit dir und ich war dann auch froh, das Kapitel irgendwie abschließen zu können und weiterzugehen.
Verstehe ich.
Ja.
Und als du dich dann entschieden hast, doch Musik studieren zu wollen, war dann Hamburg deine erste Wahl oder hast du dich an mehreren Hochschulen beworben?
Ich habe mich ehrlich gesagt überall beworben, wo es geht, weil ich war damals, mein Selbstwertgefühl war so klein, ich hatte wirklich keine Ahnung, ob ich irgendeine Chance habe. Also obwohl ich eigentlich damals schon viel Resonanz so bekommen habe, waren aber auch von Musikern, aber von vielen Nicht-Musikern eben auch, und dann kann man das nicht so gut einschätzen. Und dann habe ich mich überall beworben, wo es geht, hier in Deutschland und auch in Amsterdam, glaube ich auch. Genau, aber sonst überall in Deutschland. Habe dann letztendlich nur, in Anführungszeichen, 6 Aufnahmeprüfungen gemacht und auch nur für Gesang. Weil, weil ich, also ich habe mich überall für Klavier und Gesang beworben.
Ja.
Aber damals, ich hatte so ein Thema dann mit Klavier, ich hatte mich mit einem Professor getroffen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, der mich so ein bisschen, der hat gemeint, ich hätte keine Chance nirgendwo, also glaubt er nicht, dass ich das irgendwo schaffen würde an der Hochschule. Und das hat mich damals ganz schön berührt. Also das hat mich total fertig gemacht. Und deswegen habe ich mich nicht mehr getraut, Klavier dann vorzuspielen. Und habe dann eben nur Gesangsprüfungen gemacht und da habe ich aber dann an 4 Hochschulen Plätze bekommen.
Okay. Ja.
Und das war dann schon so das erste, der erste kleine Selbstbewusstseins-Push, den ich, glaube ich, mal gebraucht habe, dass so viele Hochschulen mich haben wollten und ich glaube, 2 davon haben sogar gleich gesagt, Sophia, wir haben ja gesehen, dass du auch Klavier spielst und du darfst bei uns auch Hauptfachunterricht Klavier haben und so. Also die wollten mich dann an der Hochschule haben und das war schon ein tolles Gefühl. Und Hamburg war in dem Sinne schon meine erste Wahl. Ich kannte Hamburg aber überhaupt nicht. Mhm. Also ich war einfach dort und bin nach der Aufnahmeprüfung, die total schön war, Ken Norris, mein ehemaliger Mentor, der war auch super süß in der Prüfung und ist immer wieder zu mir hergekommen, wie fühle ich mich und ob alles gut ist und ob ich mich bereit fühle, weil er schon so ein bisschen, ich glaube, er mochte meine Videos, die ich eingeschickt hatte.
Ja.
Und dann habe ich am nächsten Tag gleich den Anruf bekommen, genau.
Schön.
Ja, und habe dann auch sofort, also ich habe gesagt, kann ich kurz 2 Tage drüber nachdenken und habe aber weil ich ja nicht wusste, was die anderen Hochschulen,
Klar.
ob ich da auch noch Zusage bekomme und so. Und dann habe ich aber sofort nach 2 Tagen dann zugesagt, weil es sich so richtig angefühlt hat. Ne? Ich war nach der Aufnahmeprüfung, war ich am Hafen und die Sonne hat geschienen, ausnahmsweise in Hamburg und es war einfach so ein schönes, warmes, ruhiges Gefühl. Und so entscheide ich, glaube ich, auch ganz, ganz viel in meinem Leben. Einfach viel nach Bauchgefühl. Und das hat mich einfach hierher gezogen und war absolut die richtige Entscheidung.
Sehr schön. Ja. Diese Ansage, ich musste gerade nochmal an diese Ansage von dem Professor denken.
Ja.
Und ich weiß früher, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, war es so, wenn man zum Beispiel in Berlin sich bewerben wollte. Man muss sich erstmal bewerben dafür, dass man dann eingeladen wird, zur Aufnahmeprüfung zu kommen, oder? Früher war das mal so.
Ja, genau.
Und da musste man wahrscheinlich auch irgendwie Aufnahmen oder Videos oder sowas einschicken. Und aus Berlin wurden früher immer so Briefe verschickt, die waren so schlimm, dass ich finde, die Verarbeitung dieses Inhalts, der da drin stand, eigentlich schon, da sind, glaube ich, schon manche daran gescheitert, dann überhaupt noch woanders zu studieren, weil ja. da Sätze drin standen wie kein erkennbares Talent und sowas.
Ja. Erinnere ich mich auch noch. Ich glaube, nicht ganz so krass, aber irgendwie so, irgendwie, dass die Jazztechnik noch überhaupt nicht irgendwie
also
da ist.
Also wirklich vernichtend.
Genau.
Mir hat mal jemand gesagt, das ist, weil die sich rechtlich absichern müssen.
Ach, krass.
Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Interessant.
Aber mir hat jemand mal so einen Brief gezeigt und da habe ich auch gesagt, okay, also wenn man danach dann noch sagt, okay, ich gehe mich woanders bewerben, da muss man schon erstmal so ein Grundselbstwertgefühl irgendwie haben.
Ja.
Ich kann auch verstehen, wenn Leute danach sagen, ach so, ich bin so schlecht, dann mach ich das lieber nicht. Aber das
ich hatte einfach das Glück, dass so viele Leute hinter mir standen und hinter meiner Musik, dass ich dann eben doch weitergemacht habe und mich nicht habe so zu sehr unterkriegen lassen. Auch wenn ich jetzt erstmal dann Klavier zum Beispiel hinten angestellt habe. Aber das war auch irgendwie der richtige Weg dann für mich, weil also ich, so sehr ich das schlimm finde, was dieser Professor gesagt hat und wie sehr mich das auch vernichtet hat innerlich, auf der anderen Seite war das auch gut für mich, weil ich so sensibel bin und ich glaube, ich wäre als Pianistin, hätte ich mich irgendwie mich so entwickeln können, wenn ich wirklich als Pianistin auch offiziell studiert hätte. Also irgendwie war das für mich leichter, so aus dem Hintertürchen oder so aus dem...
Ja, dass der offizielle Fokus was anderes war und
trotzdem
die Freiheit hattest, das
Genau, und niemand irgendwie erstmal auch gewusst hat, ah, sie ist Pianistin. Das heißt, ich musste einfach auch nicht alles können. Und das hat mir, glaube ich, viel Druck genommen.
Versteh.
Und deswegen konnte ich einfach so, ich hatte dann auch schnell bei Buggy-Unterricht nach einem Jahr und war in den meisten Ensembles in der Hochschule, war ich eigentlich fast immer als Pianistin, weil das einfach, macht einfach viel mehr Spaß auch. Irgendwie man hat halt mehr Interaktion mit der Rhythmusgruppe, ne? Also das ist einfach so. Und das war voll schön, dass ich da einfach die Möglichkeit dann auch dazu hatte.
Ich finde ja, ein Teil der Rhythmusgruppe zu sein, finde ich, ist die totale Königsklasse. Und selbst als Saxophonistin und ich interagiere ja trotzdem mit der Rhythmusgruppe, denke ich mir trotzdem so oft, wenn ich dann, wenn quasi gerade einer aus der Rhythmusgruppe ein Solo spielt, bin ich ja nicht beteiligt normalerweise am Geschehen auf der Bühne und stehe so oft daneben und denke mir, oh, das ist so toll, ich wäre auch gern Teil der Rhythmusgruppe.
Ja, voll, kann ich total verstehen, ja. Ja, das war schon schön, dass ich dann einfach so langsam da meinen Weg gehen konnte und ich war auch ziemlich schnell einfach dann als Pianistin und Sängerin bekannt und das war mir auch immer wichtig. Das wollte ich auch so.
Ja. Ach,
aber ohne
Lehrer,
Druck.
Ja. Und dieser Lehrer wäre ja auch einfach dann nicht der richtige Lehrer für dich
glaube ich
gewesen.
Auch, genau. Das ist, glaube ich, also ist ein ganz toller Pianist auch, aber halt sehr, sehr so technisch versiert und ich glaube, ich bin halt einfach eine sehr emotionale Spielerin. Ich habe auch meine Technik, ne? Ich habe ja auch viel Klassik gespielt und das ist eine super Grundlage, aber ich habe da eine ganz andere Herangehensweise an die Musik und es muss solche und solche geben.
Ach,
ne?
Klar. Ja. Und ich glaube, die meisten von uns, die Musik studiert haben, haben mindestens einmal in ihrer Karriere auf so eine Person getroffen, die sowas gesagt hat. Ja. Also die wenigsten sind einfach so durchgerauscht mit, alle sagen außenrum, hey, du bist die krasseste Person auf der Welt.
Total.
Insofern.
Das macht dich auch stärker.
Ja,
und
voll.
Ja,
aber
gerade wenn du wieder aufstehst und dein Krönchen richtest.
Trotzdem erschrickt man, wenn man sowas hört. Also
voll.
Vor allem natürlich auch, wenn man sieht, also zum Glück, was dann daraus geworden ist. So. Und du hast einen beeindruckenden Weg seitdem zurückgelegt, seit du nach Hamburg gekommen bist. 2016 hast
2016,
du dein Studium hier angefangen.
Ja.
Hast du auch noch einen Master gemacht?
Nee, ich habe keinen Master mehr gemacht. Ja, wollte ich nicht irgendwie. Habe ich mich dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, es tut mir, glaube ich, gut, jetzt weg von der Schule zu sein, weil ich so eine Person bin, die alles immer jedem recht machen muss.
Mhm.
Und ich habe das gebraucht von den Lehrern und einfach von diesem Hochschulsystem, glaube ich, wegzukommen, um mich freier zu fühlen. So
das kann ich auch verstehen.
Ja.
Aber unterrichtest du nicht mittlerweile wieder?
Ja. Ja, genau. Jetzt bin ich da, aber jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ist ein gutes Gefühl.
Und wie fühlt sich das an?
Also ich habe jetzt ein paar Aufnahmeprüfungen als Prüferin schon mitgemacht. Das ist total komisch. Und ich habe auch ein paar Abschlussprüfungen jetzt zum ersten Mal abgenommen im letzten Semester. Fühlt sich auch komisch an. Und auf der anderen Seite, ja, irgendwie auch, es fühlt sich auch natürlich an. Also ich weiß auch, dass ich jetzt einfach schon bewerten kann zu einem Stück, ne? Und du machst es ja auch nie alleine. Und es ist irgendwie selber schön zu sehen, wie man sich da so entwickelt hat. Und dass man, also ich kann das jetzt einfach so schön annehmen. Irgendwie.
Ja.
Ich glaub,
was unterrichtest du an der Hochschule?
Verschiedene Sachen. Also ich habe einmal den Jazzco von Ken übernommen, weil der ist jetzt nicht mehr da. Und dann habe ich so, das nennt sich Partienstudium Jazz, Rock, Pop, da können Schulmusiker im Hauptfach Gesang zu mir kommen und sich Tipps abholen für Jazzgesang und so. Und dann habe ich jetzt tatsächlich auch ein paar Studenten, also in Jazzgesang. Ja, die von den Schulmusikern, die kommen dann zu mir und ja, ist richtig toll. Macht mir auch voll Spaß und ich merke auch, dass mir das gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen fehlt. Ne? Jetzt sind ja gerade Semesterferien schon 2 Monate. Und das ist auf der einen Seite, ne, es ist immer schön, dann irgendwie eine große Pause auch zu haben. Ich genieße das auch. Aber jetzt merke ich, ich muss auch wieder genährt werden. Und das geht irgendwie nicht nur durch Spielen, nur durch Musik. Das ist für mich schon auch ein Stück weit Unterrichten. An der Hochschule, da macht es mir total Spaß. Ne? So privat unterrichte ich nicht viel, auch nie an der Musikschule unterrichtet, das war einfach nichts für mich.
Ja.
Aber da, wo die Leute einfach so hinkommen, ja, um Musik zu studieren und so eine Freude da schon mitbringen, das energetisiert mich total und ich lerne da ganz viel und nehme da ganz viel mit für mich selbst und für meine Musik auch.
Ja, das kann ich verstehen. Ja. Und du hattest ja auch vorher gesagt, dass du mit in der Baptistengemeinde auch groß geworden bist und da auch musikalische Erfahrungen gemacht hast. Und du unterrichtest ja heute auch einen Gospelchor.
Genau. Ich leite einen Gospelchor. Ich habe den von Hanjo Gäbler übernommen. Das ist auch so eine Gospel-Koryphäe hier in Hamburg. Der wohnt in Elmshorn und der hat den aufgebaut und ich glaube bestimmt 15 Jahre lang geleitet oder 10. Und der hatte jetzt keine Zeit mehr dafür und dann, das war einfach Fügung. Die haben mich mal auf einem Konzert gesehen, wo ich nicht mal gesungen habe, nur Klavier gespielt habe. Witzigerweise, ich habe da mit einer Klezmer-Band gespielt, weil ich da manchmal aushelfe. Mischpoke heißt die und da haben mich dann 2 aus dem Gospelchor danach total süß angesprochen. Ich war erstmal so, was wollen die denn irgendwie? Ja. Und die waren total begeistert und ein halbes Jahr später kam dann eine Mail und dann habe ich eine Probestunde dort geleitet und es hat für mich total gut gepasst und für den Chor auch und seitdem mache ich das jetzt schon fast 2 Jahre, also ist voll krass.
Wann hast du denn Gospel das erste Mal kennengelernt? War das schon Teil in der Musik in der Baptistengemeinde oder, also als Jazzmusiker hat man ja oft so eine gewisse Faszination und Begeisterung für Gospel, weil ganz viele wahnsinnig gute Jazzmusiker aus der Kirche, aus dem Gospel kommen. Letztes Jahr, als ich in Afrika, in Ghana und an der Elfenbeinküste war, habe ich, glaube ich, nur mit Musikern gearbeitet, die alle auch in der Kirche spielen. Und es ist einfach ein anderer Impact, der damit dazukommt.
Ja, voll.
Den wir in der deutschen Kirchenmusik, würde ich mal behaupten, so.
Ja, das ist ein bisschen steifer irgendwie.
Ja. Aber wie war das denn bei dir?
Also bei uns war das irgendwie toll, weil unser Pastor, der hat Gospelmusik geliebt und der hat das irgendwie, also bei uns in der Gemeinde, ich habe das nicht so steif empfunden, es war wirklich sehr locker und die Musik, die war auch nicht so wie in einer katholischen Kirche, das heißt mit Orgeln, so wir hatten einen Flügel und wir hatten tolle Pianisten bei uns in der Gemeinde, einer Olli Dermann, ganz wichtige, prägende Person auch für mich gewesen musikalisch, der dann so die Choräle und so immer verjazzt hat und vielleicht kann man sogar sagen, auch vergospelt und so.
Der das auch durfte,
genau. Und ja, unser Pastor Thorsten Schach, der hat das irgendwie so angetrieben auch. Der stand dann teilweise auch vorne und hat dann irgendwie Oh Happy Day dahin geschmettert und aber total authentisch. Also es gibt ja ne, auch Leute, die machen das und heute sagt man, glaube ich, cringe oder so.
Möglicherweise.
aber das war total authentisch und das hat mich voll berührt und es gab auch immer wieder Chorprojekte, das natürlich, ne, es waren weiße Musiker und wir waren weiße Menschen in der Kirche, ich glaube, wir hatten damals keine schwarzen Menschen in der Kirche, das ist natürlich immer nochmal was anderes, aber trotzdem, es kommt ja von woher und es gab auch damals schon Internet und CDs, Kirk Franklin mochte ich immer sehr gerne. Und so habe ich das, glaube ich, einfach schon so ein bisschen eingeatmet damals und jetzt darf es irgendwie so richtig aufblühen nochmal. Also ich bin voll dankbar, dass dieser Chor auf mich zugekommen ist. Das ist so ein schöner Ausgleich zu dem Rest, was ich tue.
Ja, glaube ich.
Und berührt mich total. Ich liebe Gospel, ich liebe die Musik, ich liebe Gospelklavier. Das ist, also es haut mich um. Wirklich.
Das heißt, du
so
beschäftigst dich auch nochmal ganz anders mit der Musik, seit du mit dem Chor arbeitest. Du musst ja auch vermutlich Repertoire aussuchen.
Genau, und das finde ich auch toll, dass ich einfach, und ich suche tatsächlich viel aus von schwarzen Musikern. Es gibt auch ganz viele tolle Musik, natürlich auch, ne? Schweden und Dänemark, die schreiben ganz tolle Gospel-Songs. Hanjo Gäbler schreibt ganz tolle Musik, aber ich liebe es irgendwie so von den Schwarzen her einfach so die ganzen alten Gospels und Spirituals zu nehmen.
Ich habe mir für die Hörer und Hörerinnen, die sich jetzt denken, das will ich unbedingt hören, ich habe mir ein paar der nächsten Termine aufgeschrieben.
Oh, sehr gut.
Ihr könnt, wie heißt der, hat der Gospel bekommen einen Namen?
Soulful Gospel.
Soulful Gospel unter der Leitung von Sophia Oster könnt ihr hören. Am 29. September in der Kirche Tangstedt, am 12. Oktober in der Freien Gemeinde Hamburg, am 16. November in der Kreuzkirche Ahrensburg und am 15. Dezember in der Lutherkirche Wellingsbüttel.
Yes. Und es gibt auch einen Special Guest bei allen Konzerten und das ist Gabriel Koburger am Saxophon.
Sehr schön. Da, also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe ja eigentlich nur in deiner Vorstellung vorher gesagt, dass du sehr viel in Hamburg oder auch drumherum spielst. Du stehst sehr wahnsinnig viel auf der Bühne und jetzt, du unterrichtest ja auch dann doch einiges an der Musikhochschule und dann hast du noch den Gospelchor. Ja. Das ist ja schon, das ist ja ein Haufen Zeug.
Das ist eine Menge, auf jeden Fall.
Hast du einen Ausgleich zur Musik? Gibt es irgendwas, was dir zum Runterkommen hilfst oder bist du sowieso in vielen Arbeiten, manche Leute mögen das ja auch gerne und immer so auf High Energy alles durchzufahren.
Ja, es ist so phasenweise, also manchmal mag ich das total, 3-4 Monate einfach durchzuarbeiten, bis dann zu den nächsten Semesterferien.
Ja.
Aber ich brauche auch zwischendurch, also ich bin da so sensibel, ich brauche immer einen Ausgleich, mache ganz viel Yoga. Ich versuche abends echt ganz gemütlich runterzukommen. Ne? Ich lege mich auf meinen Teppich und gucke einfach mal nur eine Stunde in die Luft und sowas. Das mache ich auch. Ich brauche ganz viel Ruhe, wirklich zu dem. Sonst würde ich das gar nicht aushalten, dieses Ganze drumherum. Und auch, weil es eben so viele verschiedene Dinge sind. Also man muss sich ja immer wieder neu ausrichten irgendwie auf die Sachen. Ne? Dann montags mache ich den Gospelchor und am nächsten Tag spiele ich vielleicht schon wieder ein Konzert mit meiner Band. Und das sind, ich meine, es ist im Endeffekt, es ist einfach nur Musik. Aber es sind trotzdem unterschiedliche Dinge und das kostet auch Energie, sich da immer wieder so drauf einzustellen drauf, ne? Weil man möchte ja alles auch irgendwie gut und authentisch machen, ne? Und da mit dem Herzen dabei sein. Und deswegen, habe ich vor allem Yoga einfach für mich entdeckt, gerade die letzten 2 Jahre. Das tut mir wahnsinnig gut, diese Ruhe und das Runterkommen da, verbunden mit Kraft und Sport atmen, genau. Ja, das ist so das Ding. Und natürlich, ne, ich brauche auch immer wieder dann einfach mal Kaffee trinken mit einer Freundin, nicht über Musik quatschen. Das ist auch
viele Menschen
ganz wichtig.
In deinem Leben, die nichts mit Musik zu tun
wenig.
Haben?
Wenig. Tatsächlich sehr wenig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
ich hab, es geht so. Also zwei meiner engsten Personen in meinem Leben sind tatsächlich beide, also verdienen ihr Geld nicht mit Musik. Ja. Eine davon mag sehr gerne, mit der kann ich auch drüber sprechen, aber natürlich anders als mit jemandem, der das selber macht.
Ja.
Und die andere hat einen ganz normalen Bürojob und das ist ganz herrlich, weil wir zusammen
total
abends
verstehen.
Ausgehen.
Ja.
Und man, ich glaube, in so, weil wir ja auch irgendwie andere Arbeitszeiten haben oft als, als viele Menschen, die halt, ich sag mal, einfach tagsüber halt von 9 bis 18 Uhr arbeiten, ist man dann halt auch über einen längeren Zeitraum gesehen, hat man halt engere Verbindungen auch oft zu Menschen, die zur gleichen Zeit irgendwie arbeiten. Und da ist man aber, schmort man schon manchmal arg im eigenen Saft.
Ja, das stimmt. Nee, ich genieße das auch voll, einfach mal Leute zu treffen, die damit gar nichts zu tun haben. Und also man kann dann vielleicht trotzdem auch mit denen mal über Musik sprechen oder was beschäftigt, aber es ist ein anderes Sprechen über Musik, ne? Es ist irgendwie, ne, also die sehen das ja von einem ganz anderen Standpunkt aus dann.
Voll.
So, und das ist total erfrischend irgendwie.
Voll, das glaube ich dir. Du hast im Vorgespräch vorher erzählt, dass gerade bei deiner Brasilienreise ist dir manchmal aufgefallen, wie laut es ist, natürlich gerade in den Großstädten und dass du es sehr angenehm empfunden hast, dann wieder nach Hamburg im Anschluss zurückzukommen. Heißt das, Hamburg ist für dich im Moment auf jeden Fall dein Lebensmittelpunkt oder gab es auch einen Moment, wo du dir überlegt hast, könnte auch was anderes in Frage kommen?
Also in den letzten Jahren war ich so ein bisschen am Überlegen, aber das war wirklich nur so ein bisschen Träumereien, wirklich mal mehr südlich zu gehen, einfach wirklich wegen dem Wetter.
Südlich in Deutschland oder südlich in
südlich in Europa, südlich Europa auf jeden Fall. Ich war die letzten Jahre auch immer wieder in Spanien auf so einem tollen Jazz-Workshop, den Jorge Rossi veranstaltet und deswegen kenne ich da halt auch ein paar Musiker, Bill McHenry lebt da auch und die haben auch immer zu mir gesagt, ah, Sophia, willst du nicht einfach mal in den Süden kommen? Und ich habe da wirklich mit dem Gedanken gespielt, aber es, wie gesagt, Bauchgefühl sagt gerade, nee, ist irgendwie noch nicht. Ich bin total offen, aber momentan ist wirklich Lebensmittelpunkt Hamburg und wie ich dir gesagt habe, dieses Heimkommen nach Hamburg ist einfach gerade zu schön, als dass ich irgendwie das jetzt missen möchte, dann hier zu sein. Und man hat sich ja einfach auch über die letzten Jahre, ich bin jetzt 8 Jahre hier, so ein Netzwerk aufgebaut und das dauert natürlich auch, wenn du in eine neue Stadt gehst, wieder eine Zeit lang, bis du dann da irgendwie so richtig ankommst. Und das kann ich jetzt gerade irgendwie nicht aufgeben. Fühlt sich zu gut an hier.
Ja, ja. Sehr gut. Und du hast ja auch auf deinem Tourplan, auf deiner Homepage wirklich viele, viele Konzerte in und um Hamburg herum.
Ja.
Und da habe ich auch ein paar aufgeschrieben. Allein, du spielst auch einmal im Monat alleine schon im Cotton Club,
genau,
glaube ich, im Moment.
Genau, ja.
Das nächste Mal am 3. Oktober.
Yes.
Und dann, es gibt wirklich, es lohnt sich auch die Homepage zu schauen, weil es gibt sehr viele Konzertangebote für Menschen hier in Norddeutschland. Im Birdland bist du auch bald wieder zu hören, am 26.10.
Genau.
Und dann gibt es eine ganz tolle Christmas Jazz Cruise.
Ja. Oh, da freuen sie sich,
gesehen,
wenn wir die hier ankündigen.
Ja,
das ist auch vom
Birdland, ne?
Genau, veranstaltet. Das wurde jetzt einmal mit Julie Severe schon gemacht. Ich glaube, da ist man einfach 3 Stunden auf dem Boot und tuckert durch
gefangen.
Den Hamburger Hafen. Genau, man ist gefangen. und es gibt
aber
dann von einer Band,
was
gibt's Schlimmeres, ja. Genau, ja. Und dann wird eine Band spielen, in dem Fall ist das dann mein Quartett. Am 6.12. ist das, ne? Hast du es schon gesagt?
Genau, am
6.12. Genau.
Christmas Jazz Cruise Hamburg.
Ja, das probieren die jetzt. Ich glaube, das ist bisher ganz gut angekommen.
Ich
finde es voll cool. Ja, ich glaub,
als ich das gelesen
schön.
Habe mit der Summer Jazz Cruise, habe ich mir gedacht, ah, wieso hat das eigentlich nicht schon vorher jemand gemacht? Es ergibt eigentlich total
Stimmt.
Sinn, das hier anzubieten.
Ja.
Es gibt genug Schiffe, glaube ich, wo auch irgendwie die Möglichkeiten einfach sind, noch eine Band zu präsentieren mit einer Bühne. Es gibt ja auch Schiffe, wo Events sonst stattfinden.
Genau.
Und also wenig finde ich persönlich schöner als so eine Hafenrundfahrt.
Ja,
also
total.
Ich bin erst seit 6 Jahren in Hamburg, vielleicht habe ich es noch immer nicht oft genug gemacht. Aber ich habe auch schon, ich habe einen meiner Geburtstage auf so einem Schiff gefeiert.
Ah, wie cool.
Und ich finde das einfach wahnsinnig schön. Man ist auf dem Wasser, irgendwie der Hafen ist super beeindruckend. Man sieht die Stadt irgendwie vor sich. Man fährt dann meistens ja auch an der Elfi vorbei.
Ja,
und
genau.
Das ist schon irgendwie spektakulär.
Ist schon ein Erlebnis, auf jeden Fall.
Insofern kann ich euch das nur ans Herz legen. Hm. Gibt es sonst noch irgendwas, was du ankündigen möchtest über dein kommendes Album? Das haben wir schon angedeutet.
Genau.
Aber gibt es irgendwas, was die Hörer und Hörerinnen noch wissen sollen? Kannst auch einfach nochmal auf deine Homepage verweisen.
Genau, guckt doch alle auf meine Homepage. Da stehen ganz viele schöne Konzerttermine drauf. Nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall auch eine große Tour spielen. Also falls irgendjemand in Süddeutschland das auch hört, ich komme endlich mal nach Hause.
Viele Hörer in Süddeutschland.
Echt jetzt?
Ja, wahrscheinlich.
Ach, krass.
Also ich komme ja auch daher. Ich komme ja aus München.
Ach so.
Und immer, wenn ich die Statistiken mir angucke, merke ich immer, dass das verteilt sich ganz gut.
Sehr gut. Ach, wie schön. Ja, das ist auf jeden Fall großer Wunsch von mir, endlich im Süden mal zu spielen, weil ich tatsächlich bisher vor allem in Hamburg und Umgebung gespielt habe, was auch schön ist und war. Aber
in deiner Heimat noch nicht?
In meiner Heimat noch nicht. Und das ist irgendwie spannend, ne? Nach 8 Jahren, ich glaube, das wäre auch mal irgendwie jetzt gerade im Bix Club, da mal zurückzukommen. Ich glaube, es ist an der Zeit.
Ja.
Tatsächlich. Und ich wollte aber abwarten, bis ich jetzt eine neue Aufnahme habe, ein neues Album. Es ist einfach einfacher, dann was zu buchen, ne? Dann kannst du einfach was präsentieren. Und das soll nächstes Jahr dann wahrscheinlich 2. Jahreshälfte stattfinden. Freue ich mich schon total.
Da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei den Aufnahmen
erstmal
und dann natürlich auch beim Tourbuchen. Und ich bin mir sicher, dass da einiges an Terminen zustande kommt. Und den Hörern und Hörerinnen kann ich dann nur empfehlen, da auch einfach hinzugehen. Man kann auch deine Platten sich natürlich besorgen, wenn man möchte.
Mhm.
Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr bei dir für deine Zeit und dass du da warst.
Ja, vielen Dank dir. Es war total schön und so angenehm, mit dir zu sprechen. Das ist einfach, du versprühst so eine warme Energie.
Was? Dankeschön. Ich mache das auch wirklich sehr gerne hier. Und dann wünschen wir euch einen schönen Rest September ab hier und wir hören uns bald zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.